Wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrendorf und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast von 4.0. An dieser Stelle muss ich kurz einhaken, weil wir festgestellt haben, dass wir zwar immer sagen, dass das der True Crime Podcast von 4.0 ist, aber nicht erklären, was 4.0 eigentlich ist. Die Leserinnen und Leser, die wir bei 4.0 haben und diesen Podcast auch hören, die wissen das natürlich, aber wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer, die eben noch nicht Leserinnen und Leser sind. Und deshalb, lieber Hans, erklär doch einmal bitte, was 4.0 ist.
Ja, sehr gerne. 4.0 ist ein Online-Portal, das aus Düsseldorf berichtet über Düsseldorf. Und wir sind online seit dem 18. Mai 2021 und wir berichten täglich, also von Montag bis einschließlich Freitag, über aktuelle Düsseldorfer Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt. Und dann haben wir ein Ressort, das heißt die Stadt mit Ü. Und da berichten wir über die ganzen Dinge, die so dazwischen liegen. Jeden Morgen gibt es von uns einen Newsletter, in dem wir entweder wichtige Nachrichten verbreiten und oder eine Kolumne machen oder Einschätzungen zu bestimmten Themen des Tages. Das heißt, wer sich über Düsseldorf gut und umfassend informieren will, sollte 4.0 abonnieren.
Genau, das kann man unter www.40.de/abos tun. Ein Abo kostet 8 € im Monat, das ist also sehr erschwinglich. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass es kein reines Nachrichtenportal ist, also in dem jetzt alle Nachrichten dargestellt werden, sondern es gibt eben immer eine Geschichte am Tag. Unser Motto ist, lieber eine gute Geschichte als 10 fast gute. Die Sachen sind sehr, sehr gut recherchiert, so hoffen wir, und sie sind hoffentlich auch sehr gut geschrieben und machen den Leserinnen und Leser, die wir jetzt in dem ersten Jahr gewonnen haben, auch sehr, sehr viel Freude.
Wie immer kann ich Christian nicht widersprechen, er hat absolut recht mit dem, was er sagt.
Ja, nach diesem Werbeblock in eigener Sache noch 2, 3 Worte zu unserem Podcast Kohle, Knast und Kaviar. Es ist so, dass wir hier immer Kriminalfälle aus Düsseldorf erzählen, die sich so eigentlich auch nur in Düsseldorf haben ereignen können. Mein Kollege Hans war früher Polizei- und Gerichtsreporter, das heißt, er hat die Fälle alle selbst erlebt und kennt viele der Protagonisten, über die wir hier sprechen. Ich wiederum kenne die Fälle gar nicht und bin deshalb sehr gespannt, was Hans ausgegraben hat. Und damit kommen wir jetzt zu unserem neuen Fall, dem Mord ohne Leiche.
1991 wird der Düsseldorfer Otto Erich Simon als vermisst gemeldet. Erst vermutet man, der Multimillionär, der ein unscheinbares Leben führt, sei ins Ausland gegangen, um dort seinen Lebensabend zu verbringen. Als aber wenig später ein Bauunternehmer erzählt, Simon habe ihm 2 Immobilien an der Königsallee für einen Spottpreis verkauft, sind Freundinnen und Freunde des Millionärs irritiert, denn verkaufen wollte der reiche Düsseldorfer eigentlich nie. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Schnell stellt sich raus, Simons Unterschrift auf dem vermeintlichen Kaufvertrag ist gefälscht. Der Bauunternehmer wird unter Mordverdacht verhaftet. Ein Prozess voller Rätsel und Hindernisse beginnt.
Hans, ich würde gerne als erstes über das Opfer sprechen, über Otto Erich Simon. Wer war das, wo kam der her und wie ist der an Kö-Immobilien gekommen?
Otto Erich Simon war ein freundlicher älterer Herr, den viele vom Sehen kannten, weil der fast jeden Tag so über die Kö flaniert ist. Der war meistens gut gekleidet, aber jetzt nicht übertrieben. Das war jetzt nicht einer von diesen Leuten, die mit Strohhut und Fliege und Spazierstock da auf und ab gingen, als älterer, eleganter Herr, sondern eher so gut bürgerlich. Mhm. Er ging da oft einen Kaffee trinken in einem der dortigen Cafés, sprach mit den Leuten. Das heißt, man kannte ihn. Nicht jeder, aber viele wussten, wer es ist. Und was die meisten nicht wussten, dass er nicht nur da lebt irgendwo, sondern dass ihm auch die Häuser Königsallee 76 und 78 gehörten. Mhm. Das eine war noch so ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hat es offensichtlich irgendeinen Schaden gegeben und dann hatte man das Erdgeschoss aufgebaut und darüber war nichts. Und das zweite war ein Haus.
War da ein Auktionshaus drin? Also ich habe dieses Gebäude irgendwie vor Augen.
Ich habe das Gebäude auch vor Augen. Ich glaube, das Auktionshaus war ein Stück höher, aber okay. Ich bin nicht mehr ganz sicher.
Dieses flache Gebäude, ja, genau, was es da in der Tür gab, das
ja,
habe ich
vor. Ich habe auch überlegt, das Auktionshaus ist ein paar Mal hin und her gezogen.
Okay.
Insofern kann es sein, aber ich habe das weiß ich nicht mehr. Aber so, du liegst aber richtig in der Einschätzung, was
war
aber
so die Höhe.
Was so, genau, erstens ja. Das. Und zweitens, das war jetzt kein so ein super edles Geschäft damals. Ne? Und man konnte sehen, über kurz oder lang wird das garantiert abgerissen und da wird da was Besseres hingebaut.
Wie ist er an diese Immobilien gekommen? Also gehörte das der Familie? Kommt er aus einer wohlhabenden, reichen Familie?
Nein, das hat er wohl, aus der Verwandtschaft stammt das wohl.
Okay.
Die Familie stammt von der Mosel, das wird sich auch später, wird das nochmal eine Rolle spielen. Und er hat das wohl geerbt. In einer Zeit, wo kein Mensch wusste, wie sich die Königsallee mal so entwickeln wird. Wir sprechen also über die Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Die Kühe war damals schon ein teures Pflaster, aber nicht zu vergleichen mit heute.
Hat er selber da auch gewohnt?
Also ja, der hat da irgendwo in der Mansarde wohl, okay, eine kleine Bleibe gehabt. Ich kenne keinen, der da mal drin war. Einer, ein Boulevardreporter, hat mal behauptet, er sei drin gewesen. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Später ist die Kripo allerdings da in die Wohnung reingegangen, als es die ersten Ermittlungen gegeben hat.
Ja, dann kommen wir doch vielleicht genau zu dem kriminellen Teil der Geschichte.
Ja.
Wir haben es gehört, Otto Erich Simon ist verschwunden. Wann ist das aufgefallen und wie lange hat das gedauert, bis das aufgefallen ist?
Das hat, also offiziell, man kann kein genaues Datum sagen. Mhm. Ich würde mal das so ungefähr eingrenzen. Es war im Sommer 91. Da hat ein Freund von ihm, der namentlich nicht aufgetaucht ist, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass es mal einen Namen gegeben hat, der hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Und da war er schon 5 Monate nicht mehr gesehen worden. Zum letzten Mal gesehen worden ist er im Juli 91.
Okay. Woran lag das, dass das so ein langer Zeitraum ist? Also wenn du und ich verschwinden würden, gibt es hoffentlich Menschen, die sich relativ schnell melden. Warum ist das in dem Fall nicht so gewesen?
Weil er hier keine Familie hatte.
Okay.
Und weil es auch keinen Anlass gab. Kurios war nur, dass in der Zeit ein Kaufvertrag auftauchte für die beiden Grundstücke. Und angeblich hat er die verkauft an einen Düsseldorfer Immobilienkaufmann. Was damals schon die erste Verwunderung hervorgerufen hat, war, dass der Kaufpreis auf 30 Millionen bezeichnet worden ist. Also D-Mark damals. Mhm. Und in Wahrheit war damals schon das Grundstück sehr viel teurer. Und dann machte der Freund diese Vermisstenanzeige. Und dann hat man das Ganze unter die Lupe genommen, auch diesen Kaufvertrag.
Okay. Und was ist dabei rausgekommen beim unter die Lupe nehmen?
Dass die Unterschrift von Herrn Simon unter diesem Kaufvertrag gefälscht war.
Oh. Wie hat man das rausgefunden oder was?
Ja, es gibt ja Graphologen, die können das. Es gab andere Schriftstücke von ihm bei der Bank oder so. Und dann hat man das verglichen, hat gesagt, die Unterschrift ist nicht von dem. Und dann hat man recherchiert und dann kam eine ganz kuriose Story raus. Der Kaufvertrag war in Deutschland abgeschlossen worden von schwebend unwirksam. Das ist ein juristischer Fachbegriff. Den zu erklären würde hier ein bisschen weit führen, aber juristisch war das erstmal korrekt. Dann hat es einen Termin gegeben bei einem Notar in Zürich und da ist der spätere, der sogenannte Käufer aufgetaucht, der Düsseldorfer Immobilienkaufmann und ein älterer Herr, der sich als Otto Erich Simon ausgegeben hat. Und da ist der Kaufvertrag gemacht worden mit dieser Unterschrift dann, die später als gefälscht festgestellt worden ist. Ja, und dann haben die Ermittlungen begonnen und der Kaufmann, dieser Düsseldorfer Immobilienkaufmann, der geriet natürlich ganz, ganz schnell in den Fokus. Und plötzlich hatten wir einen Mordfall ohne Leiche, weil man ihm unterstellt hat, dass er diesen alten Herrn nicht nur betrogen hat, sondern dass er ihn beseitigt hat.
Okay, da habe ich jetzt zwei Nachfragen zu. Das eine ist, dieser ältere Herr, der da in Zürich mit dabei war, ist dann definitiv nicht Otto Erich Simon gewesen.
Richtig.
Sondern jemand, der vorgegeben hat, das zu sein. Okay, dann habe ich das verstanden. Das andere ist, wir haben diese Vermisstenanzeige. Wie ist diese Suche gelaufen nach dem Mann? Also was ist dabei zutage gekommen?
Vermisstensuchen bei der Kripo laufen ja immer gleich ab. Die sind, man klopft erstmal das ganze Umfeld ab, man fragt Freunde, Nachbarn. Man hat natürlich auch diesen Immobilienkaufmann gefragt, ob er müsste da eigentlich wissen. Und er hat dann behauptet, Simon hätte ihm gesagt, er würde sich mit dem Geld jetzt absetzen. Also absetzen klingt so wie Flucht, war natürlich nicht
so. Also einen schönen Lebensabend machen.
Also genau, irgendwo hingehen, wo er in Ruhe leben kann, Geld hat er ja dann genug. Und wollte weg aus Düsseldorf, aber er, der Immobilienkaufmann, hat behauptet, er wüsste nicht wohin. Er hätte auch keinen Kontakt mehr, aber die Absicht sei so geäußert worden und deshalb sei er verschwunden.
Dann lass uns mal über diesen Immobilienkaufmann sprechen. Wir müssen eine Erklärung ganz kurz machen. Wir nennen den hier im Podcast Peter K. So hat der Mann nicht geheißen, also weder Peter noch K. Das ist aber inzwischen eine übliche Abkürzung, die in der Berichterstattung über diesen Fall eigentlich immer verwendet wird und eben aus Gründen der Persönlichkeitsrechte, die da geschützt werden sollen, greifen wir das auch auf und sprechen, wenn wir nicht von der Verdächtige oder der Angeklagte sprechen, von Peter K. Peter K., Hans, was war der von Beruf, was war das für ein Typ?
Das war ein damals in der Branche, in der Immobilienbranche bekannter Mann, der hier in Düsseldorf also aktiv war und auch in anderen Teilen des Landes, aber hier kannte man ihn. Der hat auch mal vorgegeben, bestimmte Qualifikationen zu haben, die aber nicht alle einer Nachprüfung standgehalten haben.
Was waren das für Qualifikationen?
Also er hat sich zeitweise auch als Architekt bezeichnet, aber das war er nicht. Der Mann war nicht unumstritten. Es gab wohl auch eine Vorstrafe, aber die hatten mit dem neuen Fall nichts zu tun.
Ja.
Es gab aber in Düsseldorf einige Leute, die, sagen wir mal, eine gewisse Zurückhaltung äußerten, wenn es darum ging, mit ihm Geschäfte zu machen.
Ich habe ihn
selber kennengelernt und ich muss gestehen, ich fand ihn sehr unangenehm. Der war also Der erfüllte sämtliche Vorurteile, die man manchmal hat gegen bestimmte Leute in bestimmten Branchen. Punkt. Mehr kann ich dazu so nicht sagen, weil der lebt noch und so.
Okay, welche Ziele hatte der denn? Weil du gerade schon gesagt hast, ne? Der hat seine Ziele sehr, sehr geradlinig verfolgt. Welche Ziele hatte der da an der Kö mit diesen Immobilien, Kö 76 und 78?
An der Königsallee hatte wenige Jahre zuvor der damals schon weltweit bekannte Architekt Walter Brune, der mehrere Einkaufszentren schon gebaut hatte, der für den Schah von Persien gearbeitet hat, der in den Emiraten gearbeitet hat. Walter Brune hatte Mitte 86 oder 87 ist das gewesen, die Kö-Galerie eröffnet. Die ist nur ein paar Häuser weiter. Und die Kö-Galerie war damals etwas völlig Neues. Ein Luxus-Einkaufstempel auf der Königsallee. Viele haben damals geglaubt, der macht den Rest der Kö kaputt damit. Das Gegenteil ist eingetreten. Diese Galerie wurde ein enormer, wie ein Magnet hat hier eine neue Kaufkraft angezogen. Und der Traum dieses Peter K. war, nur wenige Häuser entfernt, was Ähnliches zu machen. Also im Prinzip.
Also auch eine Mall aufzubauen.
Eine Mall zu bauen. Mhm. Die beiden Grundstücke, über die wir hier reden, die Herrn Simon damals gehörten, 76 und 78, wären dafür perfekt geeignet gewesen, weil die gingen von der Königsallee durch den Häuserblock durch bis zur Huschberger Straße. Und waren insofern, wären die für ein solches Projekt wirklich ideal gewesen. Und das war das, was ihm vorschwebte. Er wollte die unbedingt haben und er hat auch mehrfach geredet mit Simon, hat mehrfach versucht, ihn zu überzeugen, ihm die zu verkaufen. Aber Simon hat das immer abgelehnt. Er wollte nicht verkaufen.
Wie ist das dann weitergegangen? Also das, was man nachvollziehen kann? Also hat er dann diesen Plan aufgegeben? Oder ist das auch Teil des Falls? Weil so klingt das für mich. Ne? Also jemand will nicht verkaufen. Irgendwann greife ich dann zu anderen Mitteln. Ist das die Konstruktion, die da auch die Ermittler
aufgenommen haben? Das war wohl das, was die Ermittler ihm unterstellt haben. Die daher ja auch der Vorwurf. Also hier, wir glauben, das war der Vorwurf, wir glauben, dass du, Peter K., Otto Erich Simon, weil der sich geweigert hat, um die Ecke gebracht hast, um an diese Grundstücke zu kommen und dass du, Peter K., den Vertrag gefälscht hast, um dann als rechtmäßiger Eigentümer dazustehen. Das war der Gegenstand des Prozesses im Prinzip.
Okay. Ich komme nochmal ganz kurz zu der Suche bzw. diesen Ermittlungen zurück. Also man hat Otto Erich Simon auch weiterhin nicht gefunden. Das nehme ich dem, was du gesagt hast. Welche anderen Indizien hat man denn gefunden, die zu dieser Theorie passen, also außer den betriebswirtschaftlichen Interessen?
Den Kaufvertrag, der gefälschte.
Ja.
Die merkwürdige Situation bei dem Notar in Zürich, der, wie sich auch noch herausstellte, sagen wir mal, auch eine Adresse war, die nicht über jeden Zweifel erhaben war. Also der Spiegel schrieb damals, bei dem wäre es zugegangen wie auf dem Schutz, wie auf dem Kirmesplatz. Also ne, das war also auch dubios, aber am Ende nicht vorwerfbar. Die merkwürdige Konstellation dieser Vertragsunterzeichnung, wie gesagt, die gefälschte Unterschrift. Ja, und dann hat man angefangen zu suchen und man hat interessante Dinge gefunden.
Welche?
Es fing damit an, dass man bei dem Ausräumen der Wohnung von Otto Erich Simon, der ja da an der Kö auch gewohnt hat, hat man mehrere Dinge gefunden. Unter anderem stand sein Auto noch in der Tiefgarage. Man hat persönliche Dinge gefunden, ein Testament gefunden. Und auf jeden Fall gab es nichts, was darauf hinwies, dass der irgendeine Absicht gehabt hätte, sich abzusetzen.
In der Südsee
Leben zu genießen mit 30 Millionen im Köfferchen oder so. Dann ist der Wagen von Peter K. unter die Lupe genommen worden. Mhm. Er fuhr damals ein Auto, das man heute SUV nennt, einen schwarzen Wrangler Jeep. Das ist aber Routine, sowas zu untersuchen, weil ist ja der Klassiker. Der Täter schafft die Leiche weg. So. Mhm. In dem Fall hat man aber auch was gefunden. Und zwar hat man gefunden, dass der Wagen innen drin komplett saniert worden ist. Und dann hat Peter K. gesagt, ja, irgendein Bösewicht hätte die Scheibe eingeschlagen und hätte ihm Buttersäure ins Auto gekippt. Buttersäure, für alle Menschen, die das nicht wissen, stinkt fürchterlich, stinkt wie faule Eier. Und Buttersäure, die mit Stoff in Verbindung kommt, wie mit den, also mit den Bezügen, Sitzbezügen oder mit den Teppichen im Auto, das kriegst du nicht mehr weg. Hm. Also hat er alles rausreißen lassen, alles komplett, wegen des Gestanks. Das Problem war, das hat er anscheinend nicht bedacht, die Polizei konnte ihm nachweisen, dass die angeblich eingeschlagene Scheibe noch die Originalscheibe war, die eingebaut worden ist bei der Fertigung dieses Autos.
Das wiederum hat den Verdacht genährt, dass man da Spuren beseitigt hat mit Hilfe von Buttersäure oder ähnlichem.
Also wir haben damals immer so gesagt, das stinkt zum Himmel. Was und so war es auch. Ne? Da hatte irgendeiner mit rumgetrickst.
Welche Indizien gab es noch?
Die verrücktesten Indizien waren wirklich ein Kassenbon, der gefunden worden ist bei Peter K. Und danach hat er in einem Baumarkt ein paar interessante Dinge gekauft. Und zwar eine
eine Schaufel, eine Spitzhacke, mehrere Müllsäcke und eine Säge.
Sensationell. Also es ist wirklich klischeehaft, ja, bis zum Klischee. Abwinken.
Ja. Vor allen Dingen, ich weiß, dass wir uns damals gewundert haben, erstens, wenn ich sowas mache, dann mache ich das irgendwo ganz, ganz, ganz weit weg und ich hebe nicht den Kassenbon auf.
Ja.
Aber so wie der gestrickt war, wollte er vielleicht das von der Steuer absetzen oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Kassenbon gefunden worden.
Ja.
Und dann hat man das auch rekonstruiert, diesen Vorgang, und hat ihn damit, also man hat ihm das vorgehalten, aber da er sich nicht geäußert hat, am Ende kann jeder, wenn er will, eine Säge, eine Spitzhacke und ein paar Müllsäcke kaufen. Nur in dem Zusammenhang war es also mehr als merkwürdig.
Hans, so kurios, wie das Ganze begonnen hat, geht es auch weiter, aber wir haben einen wirklichen Mammutprozess dann erlebt. 81 Verhandlungstage, 205 Zeugen. Warum ist das so ausgeufert?
Ja, erstens zu dem, was eben schon gesagt worden ist, Mord ohne Leiche.
Mhm.
Zweitens die ganzen Einzelheiten, die Indizien. Aber im Grunde ist es immer so, wenn ein Mordprozess geführt wird und du hast die Leiche nicht, und ich habe insgesamt, glaube ich, 3 solcher Prozesse erlebt, dann ist das extrem schwer, weil das Opfer, die Leiche, ist eigentlich das Beweismittel. Weil daran kannst du sehen, wie ist sie gestorben, welche Einwirkungen. Du hast Spuren ohne Ende. Viel mehr übrigens, als sich die meisten Leute heute vorstellen können. Es gab damals schon Profiler, es gab Experten für Forensik und so, aber es gab keine Leiche. Und das bedeutete, Stefan Trunk, der Staatsanwalt, hat dieses Wagnis wirklich in Kauf genommen, einen Prozess zu führen, rein auf Indizien. Das kann man machen.
Das sind dann aber sehr kleine Puzzlestücke wahrscheinlich.
Exakt. Und du gehst von vornherein das Risiko ein, dass am Ende der Richter sagt, die Kammer sagt, das sind ja meistens Schwurgerichtskammern, dass sie sagen, reicht nicht für die Verurteilung.
Weil wir natürlich über die höchste Strafe reden, die überhaupt möglich
ist. Genau, wir reden ja über ein Kapitaldelikt, und in Deutschland gibt es immer noch den Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Aber das wusste Trunk von vornherein. Nur er hat natürlich gedacht, die Indizien sind schon ziemlich gut, womit er recht hat.
Ja, ja.
Das mit dem Auto, die Motivlage war ziemlich eindeutig. Na, der wollte unbedingt diese Grundstücke haben. Dafür gab es also etliche Leute, die damals auch gesagt haben, ja, der hat x-mal mit dem verhandelt. Na, dann dieser gefälschte Kaufvertrag. Also das ist schon eine ziemlich erdrückende Beweislast.
Ja, nochmal zu den 205 Zeugen. Wer hat denn da alles ausgesagt?
Das ging querbeet. Das waren Leute, die Peter K. kannten. Das waren Leute, die Simon kannten. Das waren Leute, die was sagten zu dem Kaufvertrag. Also der Trunk hat alles aufgefahren, was er kriegen konnte, weil er musste ja seine Anklage untermauern.
Hm. Waren da bekannte Leute bei?
Nein. Also jedenfalls keine Prominenten, oder?
Genau, hätte ich jetzt gedacht, beim Kö-Umfeld hätte das auch sein können.
In der Liga hat Peter K. nicht gespielt.
Okay.
Ja, also der war nicht mit Bruno und Co. vergleichbar oder so.
Wie hast du diesen Prozess selber erlebt? Ist das ermüdend gewesen, weil also immer wieder Leute aufgerufen worden und immer wieder Aussagen gemacht haben, die so diese winzigen Puzzlestücke, von denen ich gerade gesprochen habe, zusammengetragen haben?
Das ist richtig so, die Einschätzung, weil Mordprozesse, ich habe viele erlebt, gehen oft sehr schnell. Wenn die Beweislage klar ist und es gibt eine Leiche und wenn sogar der Täter gesteht oder wenn die Zeugenaussagen klar sind, dann gehen Mordprozesse in der Regel ein paar Tage oder ein paar Verhandlungstage, wenn es hochkommt, ein paar Wochen. Hier in dem Fall war aber relativ schnell klar, dass das eine sehr zähe Nummer werden würde und was sich am Ende auch gezeigt hat.
Nur hatte man ja immer noch diese Leiche nicht. Hat es denn weiterhin Versuche gegeben, diese Leiche zu finden, und wenn ja, welche?
Ja, davon kann man ausgehen, dass parallel immer noch versucht worden ist, Simon zu finden. Aber der Prozess verlief die ganze Zeit ohne Leiche. Und man merkte relativ schnell, wohin auch die Strategie der Verteidigung ging.
Wohin?
Nämlich das Ganze, ich will jetzt nicht sagen zu verschleppen, aber denen war natürlich klar, der Staatsanwalt hat zwar starke Indizien, und der Staatsanwalt ist extrem motiviert, das Ganze zu Ende zu führen. Aber solange er die Leiche nicht hat und solange Peter K. nichts sagt, wird das schwierig.
Okay. Das war die Strategie, also dass er nichts sagt?
Er hat geschwiegen. Ganz am Anfang hat es wohl Aussagen gegeben.
Also bei der Polizei noch.
Bei der Polizei und so weiter. Und dann sind die aber relativ schnell auf diese Strategie gekommen. Und das ist aus Sicht der Verteidigung eine kluge Strategie. Nach dem Motto,
Mord ohne Leiche und Mord ohne Aussage.
Das exakt. Pass mal auf, mein Freund, du sagst einfach gar nichts. Egal, was du sagst, du kannst, wenn du Pech hast, verplapperst du dich. Also sag gar nichts. Und das hat er gemacht.
Nun sind 81 Verhandlungstage, die finden ja nicht hintereinander statt, sondern eben immer wieder versetzt. Und da gibt es Pausen und so weiter. Hat es da so Höhepunkte, Tiefpunkte gegeben, wo du sagst, also da hätte der Fall nochmal eine Wende erfahren können?
für mich war damals faszinierend zu sehen, wie dieser Mann sich verändert hat im Laufe der Zeit. Also er war der Angeklagte, Peter K. Der war nicht mehr, jedenfalls so wie er sich dargestellt hat, war er nicht mehr der coole Geschäftsmann, sondern der saß da, der sackte immer mehr in sich zusammen und war mitgenommen. Es gab aber damals schon die ersten Gerüchte und auch Aussagen mir gegenüber, dass der so in einem anderen Umfeld, der war ja in Untersuchungshaft, dass der in einem anderen, wenn er mit anderen Leuten redet, so eigentlich gut drauf war. Aber im Gericht war es ein Häufchen Elend.
Welche Auswirkungen hatte diese Verschlechterung seines Zustands auf den Prozess?
Ja, einen ganz erheblichen. Du hast nach der deutschen Strafprozessordnung, steht dir zu, dass deine Verhandlungsfähigkeit, das ist der Terminus technicus, dass die außer Frage steht. Und es kam irgendwann zu der Frage, ist der überhaupt so, wie der sich da darstellt, ist der überhaupt noch verhandlungsfähig? Und ich sage bewusst, wie der sich darstellt, weil es gab damals schon Gerüchte und manche haben ihm das unterstellt, dass er das nur spielt. Sollte er das gespielt haben, hat er es gut gemacht. Auf jeden Fall ist er untersucht worden und man hat dann festgestellt, dass der Mann eine Depression hat. So war die Diagnose. Das führte dann auch bald dazu, dass er in eine Klinik kam und dass das Gericht mehrfach in der Klinik dann getagt hat.
Bist du dabei gewesen? Also ist sowas dann
Nein,
auch noch
da war, ich nicht, da war ich nicht dabei. Ich weiß auch nicht, ob das öffentlich war, weil das ist sowas ist unter erschwerten Umständen, da war ich nicht dabei. Und außerdem muss man auch dazu sagen, wenn so ein Prozess so lange läuft, dann gehst du da auch nicht mehr jeden Tag hin. Weil irgendwann ist das auch für Journalisten ermüdend, da zu sitzen und immer nur zu hören, irgendwelche Leute tragen was vor, irgendwelche Zeugen sagen aus, aber du hast nicht das Gefühl, dass da wirklich Bewegung kommt in die Sache.
Okay, dann wollen wir, bevor du jetzt hier ermüdest, doch mal hören, wie der Fall dann tatsächlich ausgegangen ist.
Ein Urteil wird nie gefällt. 1996 wird der Prozess ausgesetzt, weil der Angeklagte Peter K. unter Depressionen leidet. 2 Jahre später wird der Haftbefehl gegen ihn aufgehoben. 2002 stellt das Gericht das Verfahren wegen der dauerhaften Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten ein. Die Leiche von Simon wird nie gefunden. Er gilt juristisch als verschollen und wird vom Amtsgericht Düsseldorf 1997 für tot erklärt.
Ja, also das Verfahren ist dann Mitte der 90er ausgesetzt worden. Was bedeutet das, Hans? Also wie geht das dann weiter nach so einem Punkt?
Ja, jetzt mal salopp gesagt, laienhaft gesagt, ein ausgesetztes Verfahren ist nicht beendet, aber es passiert nichts mehr. Das heißt aber nicht, dass der Angeklagte auf freien Fuß kommt. Das passierte erst später.
Okay.
Und zwar im Jahr 1998 wurde der Haftbefehl außer Kraft gesetzt. Ab diesem Tag.
Hat er so lange gesessen dann?
Ja,
noch?
Der war in Untersuchungshaft.
Okay.
Die ganze Zeit. Bis auf die Zeit, wo er im Krankenhaus war.
Verstanden.
Ich kann das ist damals noch nicht so wirklich bekannt geworden. Der war viel in der Klinik. Also, das hat insofern funktioniert.
Aber das heißt, in diesem Zeitraum Mitte der 90er ist dann, wenn er nicht in der Klinik, also nicht in Behandlung war, hat er tatsächlich in Untersuchungshaft.
War er in Untersuchungshaft. Okay. So. Und bis 1998. Und dann war er wieder, also auf freiem Fuß. Mhm. Und wirklich eingestellt worden ist das Verfahren Anfang der 2000er Jahre, ich meine 2002. Und damit war der ganze Fall im Prinzip erledigt.
Hast du Peter K. in der Zeit mal gesehen?
Ja, ich habe ihn ich kann das Jahr nicht genau sagen. Ich würde sagen, es war natürlich nach 98, also wieder auf freiem Fuß war. Es muss so zwischen 2000 und 2002 oder 2003 gewesen sein. Habe ich ihn mehrfach in den Shadow-Arkaden gesehen.
Okay, welchen Eindruck hat er da auf dich gemacht?
Also ich würde mal sagen, er war jetzt nicht ein Spring ins Feld, aber er sah auch jetzt nicht sehr schlimm aus. Er sah für mich so aus wie immer, nur halt gealtert. Und lief da rum, trank da einen Kaffee in so einem Café und war alleine. Aber der ist so nirgendwo mehr in Erscheinung getreten, als bei irgendwelchen Terminen. Und in der Zeit ist auch nicht bekannt geworden, dass er irgendwelche Geschäfte gemacht hat, die also öffentlichkeitswirksam waren oder so. Aber er war unterwegs.
Wie ist es mit der Leiche? Weil die hat man ja immer noch nicht gehabt. Hat es da nochmal Versuche gegeben, die zu finden?
Nein, irgendwann hat man das aufgehört. Weil also es hat alle möglichen Versuche gegeben. Es hat also Leute gegeben, die einer, der mit Peter K. in Untersuchungshaft war, hat erzählt, der hätte ihm irgendwas erzählt. Das ist aber so der Klassiker. Das passiert oft, dass also Mithäftlinge sich dann wichtig machen wollen oder wollen sich ein paar Punkte verdienen, indem sie sagen, hier, ich weiß was. Es war sogar von einem Wünschelroutengänger die Rede. Und natürlich, der arbeitet in der Baubranche und da kommen sofort die Fantasien, die wir aus Mafia-Filmen kennen. Ja. Der arme Otto Erich Simon steht irgendwo mit einem Betonblock an den Füßen in irgendeinem Hafenbecken oder er ist in irgendeinem Fundament verarbeitet worden. Die Fantasien waren damals enorm. Tatsache ist, null, keine Spur.
Wenn man diese Leiche heute finden würde, könnte man den Prozess nochmal aufrollen? Also könnte man den nochmal anklagen?
Mord verjährt nie.
Okay.
Das ist ja ein Grundsatz des deutschen Strafrechts und man könnte das schon tun, ja.
Ist denn Otto Erich Simon für tot erklärt worden irgendwann? Also wenn du sagst, man hat irgendwann aufgehört
zu suchen. Er ist für tot erklärt worden Anfang der 2000er Jahre und das hat auch zur Folge gehabt, dass ein Neffe von ihm aus der Familie an der Mosel, eine Winzerfamilie, die beiden Grundstücke an der Kühe geerbt hat.
Weißt du, ob die heute noch in deren Eigentum sind?
Soweit ich weiß, hat er die verkauft. Und da ist auch reichlich gebaut worden, das ist alles modernisiert worden. Das sieht heute völlig anders aus als damals. Also das Kapitel ist abgeschlossen. Ja.
Gibt es einen Erinnerungsort für Otto Erich Simon, also so eine Art Grabstein oder Vergleichbares?
Ja, auf dem Nordfriedhof gibt es einen Grabstein, da steht sein Name drauf.
Aber es ist auch ein Grab ohne Leiche wahrscheinlich.
Das ist wirklich ein Grab ohne Leiche, ein Prozess ohne Leiche, ein Mord ohne Leiche und ein Prozess ohne Urteil.
Wir haben jetzt zum Abschluss noch einen Gast bei uns im Podcast und zwar ist das Alexandra Althoff. Sie ist Dramaturgin und hat vor wenigen Jahren ein Theaterstück geschrieben über den Fall Otto Erich Simon und auf besondere Weise hier am Düsseldorfer Schauspielhaus inszeniert. Wie erklärt sie uns jetzt? Wie haben Sie den Fall damals inszeniert?
Wir hatten die Möglichkeit, im Dreischeibenhaus zu arbeiten. Also man kam zum Haupteingang rein und durfte dann erstmal warten, hat sich schon mal umschauen können im Foyer. Und dort hatten wir eine Spiegelbox aufgestellt. Und man hat Kopfhörer getragen und ist dann über eine weibliche Stimme aufgefordert worden, die Box zu betreten und hat sich dann selber eben auf diese Spiegelbox zubewegt, die eben die Architektur des Umraums aufgenommen hat, natürlich auch einem das eigene Spiegelbild entgegengeworfen hat und dann landete man in einem Raum, der für uns der Innenraum der Köhäuser 76, 78 darstellte. Also es war erstmal ein 50er Jahre Einrichtung mit Matratzenlager und dort kampierte Otto Erich Simon. Und das war eine erste Station. Eine zweite Station, da traf man dann im 23. Stockwerk in einem großen Trakt, in dem ein imposanter Flügel stand, der nur mit einem Hubschrauber in das Gebäude transportiert werden konnte durch die damals noch offene Glasfront und einem großen Spiegelkunstobjekt, das auch den Zuschauer und den Schauspieler in viele Facetten zerlegt hat. Dort traf man dann eben auf den Investor. Dann wurde man runtergeleitet ins vierte Kellergeschoss. Dort traf man auf eine Figur, die zwischen Käufer und Verkäufer oszillierte und mit der Zuschauerin in Kontakt getreten ist. Und dann hoch ins 22. Stockwerk, wieder in eine Box, die der ersten sehr ähnelte, nur im Ausmaßen noch sehr viel geschrumpfter war. Dort ist man auf eine sehr attraktive, androgyne Frau getroffen, die aber auch wieder im Gewand von Otto Erich Simon war und mit dem Haus zu verschmelzen schien. Und das war die letzte Station. Und dann ist man rausgetreten auf die Dachterrasse und hat über Düsseldorf geblickt und sich gefragt, wo jetzt eigentlich Otto Erich Simon steckt, zu dem man in dieser Reise auf eine Art auch selbst geworden ist. Also die letzte Frage war, wo bist du?
Wie lange hat das gedauert?
Etwa eine Stunde war man in einem Haus unterwegs und hat sich
Man hat das alleine gemacht dann, ne? Also nicht mit irgendwie Partnerin, Partner, sondern tatsächlich einzeln.
Genau, unsere Installationen funktionieren so, dass man auf sich zurückgeworfen wird und dass man auch keine Ahnung hat, welche Rolle man eigentlich spielt in dieser Installation. Also ist man der Zuschauer, ist man ein Beobachter, soll man auf Fragen antworten oder die nur für sich reflektieren, nimmt man eine Rolle an oder ist man im Kern wirklich selbst gemeint und sinnt den Fragen nach. Das ist eben Teil unserer Installation, unserer Anlagen, unserer Versuchsanordnung und da kommt sich tatsächlich der Zuschauer, die Zuschauerin in dieser Stunde wahnsinnig nah. Also man kommt auch den Schauspielerinnen und Schauspielern wahnsinnig nah, hat Augenkontakt, ist eben eingeschlossen in einem Raum. Und es macht natürlich sofort was anderes, wenn man einen anderen Zuschauer, eine andere Zuschauerin hat. Und man kann sich eben vergewissern, dass man das Außen der Installation ist. Und das findet eben nicht mehr statt. Man muss auch erstmal erkennen, als was man eigentlich angeblickt wird von seinem Gegenüber. Und ob man bereit ist, diese Rolle anzunehmen oder überhaupt, in welcher Rolle erkennt man sich, in welcher Rolle begibt man sich.
Verstehe. Wie haben Sie den Fall selber dann recherchiert?
Ja, wir haben sehr viel Zeitungsartikel recherchiert. So sind wir auch ursprünglich auf diesen Fall gekommen. Und Zeitzeugen haben wir interviewt. Also das waren dann auch zum Teil Gerichtsreporter oder Reporter von Boulevardzeitungen, die aber damals auch mit im Gerichtssaal gesessen haben. Einige Gestalten der Halbwelt, die uns gerne Auskunft gegeben haben. Also wir sind da auch schon ein bisschen so durch die Düsseldorfer Kneipen und Geschäftshäuser und haben uns umgehört, was da noch so an Zeitzeugenschaft jenseits dem Gedruckten unterwegs war. Leider, also in anderen Fällen, so bei Rosemarie Nitritbit, da haben wir ein Projekt gemacht in Frankfurt, da konnten wir die Prozessakten einsehen. Das war in diesem Fall noch nicht möglich, weil das alles noch unter Verschluss ist.
Das war die Dramaturgin Alexandra Althoff, die über den Fall Otto Erich Simon, über den wir heute gesprochen haben, ein Theaterstück geschrieben hat. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ich danke dir ganz herzlich, Hans, wie immer fürs Erzählen. Ich danke der Cast-Crew, mit der wir diesen Podcast gemeinsam produzieren. Ich danke Anne Florak, unserer Nachrichtensprecherin und der Verkünderin des Urteils und unseren Gesprächspartnern in der Folge. Bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.